On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Die Länderspielpause ist rum, aber es sieht doch gar nicht mehr so schlimm aus mit der WM-Qualifikation für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Aber über das Bundesliga-Comeback freuen wir uns am Wochenende natürlich trotzdem. Ansonsten ist aber auch einiges los im Sport. Tadej Pogacar knackt im Radsport weitere Bestenmarken und auch die Wintersportsaison ist nicht mal mehr 2 Wochen hin. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 297 von On The Pitch, der Sportpodcast. Mal wieder so ein kleines Update zur Oktobermitte. Heute mit mir, David, und natürlich, wenn der Benny mal nicht kann, mit dem anderen David. Und das David Doppel hat sich bewährt. Schönen guten Tag und beste Genesung. Und danke, trotz Krankheit hier einzuspringen. David Müller, grüß dich.
Ja, guten Morgen erstmal. Hallo David, vielen Dank für die Einladung. Und ja, vielen Dank. Vielleicht so als kleines Update. Ich habe mich natürlich mit dem Coronavirus wieder infiziert, aber es geht ganz gut. Ich muss sagen, der Verlauf ist milder wie bei den letzten Malen. Aber klar, ansonsten sind den Tag über Dolo Dobendan und Ingmar T. aktuell mein Freund. Aber es ist schön, auch mal, mal vom Bett und vom Tee und so abgesehen, hier dann auch trotzdem dieses Format noch machen zu können, ist eine schöne Abwechslung.
Für euch zum Hintergrund, wir nehmen mit Webcam auf, also falls David grün, blau, gelb anläuft während der Folge, dann werde ich die Notbremse ziehen und alleine weitermachen. Bis dahin drücken wir uns gegenseitig die Daumen, dass wir das durchhalten. Meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Ich hatte gestern meine 90-Minuten-Premiere beim Länderspiel im Audiokommentar. Auch spannend, da können wir vielleicht nachher nochmal kurz drüber sprechen, aber vorher gucken wir natürlich, was in der Welt des Sports so los ist. Fußball, klar, auch wieder ein Thema. Kicktipp, unser Tippspiel geht weiter am Wochenende. On the Pitch minus Bully, könnt ihr gerne mit reinklicken. Noch ist da einiges an Aufholpotenzial, auch von unsererseits zu leisten. Und dann würde ich sagen, starten wir doch rein mit dem Tennis. Da gab es eine richtig schöne Geschichte. Wir picken jetzt nicht alles aus den letzten Wochen raus, haben es ein wenig zusammengefasst, was auch während meines Urlaubs passiert ist. Aber im Tennis, ich glaube, das ist an keinem vorbeigegangen, was in Shanghai passiert ist, David. Vacheron und Rinderknecht, zwei Cousins, die am Ende im Halbfinale sowohl Medvedev als auch Djokovic raushauen und am Ende ja dieses Cousin-Duell im Finale haben. Eine total emotionale Geschichte und vor allem für Vacheron einfach eine Pulverisierung von dem, was er bisher an Preisgeld eingenommen hat. Total großer Erfolg und dann noch diese emotionale Komponente obendrauf, das gibt es auch nicht aller Tage.
Nee, auf keinen Fall. Also ich habe mir auch mal angeguckt, wie der Weg ins Finale für beide ja war und du hast ja eben angesprochen, wen die da rausgehauen haben. Also das ist ja schon so ein bisschen absurd, weil man ja sonst bei solchen Finals immer denkt, ja, okay, ATP 250, 500er Turnier, ja gut, alles klar. Aber nochmal, wenn sie da aus dem Weg geräumt haben und dass das dann zu einer familiären Zusammenführung im Endspiel kam, das ist schon ganz besondere Geschichten auf jeden Fall.
Ja, genau. Das Turnier in Shanghai außerdem noch aus deutscher Sicht von Relevanz gewesen, denn Gravitz-Pütz haben ihren ersten gemeinsamen Masters-Titel abgestaubt. Also es war nicht nur ein 250er-Turnier. Außerdem ist Laura Siegemund inzwischen unter den Top 40 angekommen bei den Frauen und die beste Deutsche in dieser Rangliste. Und das geht natürlich noch ein bisschen weiter. Haben wir auch in unserer letzten Folge, die wir gemeinsam aufgenommen haben, drüber gesprochen, was mit den Masters und den Finals und so weiter noch ansteht. Also da ist noch nicht aller Tage Abend. Gilt auch für die Karriere von Guy Monfils. Der wird nach der kommenden Saison aufhören, nach 2026 müssen wir an der Stelle also nicht weiter aufrollen, da haben wir noch genug Zeit uns zu verabschieden. Wir kommen im Radsport aber zu einem Karriereende, das wir durchaus präsenter vor Augen haben, weil es an diesem Wochenende vollzogen worden ist. Die Rede ist von Rafał Majka. Hast du irgendwelche Assoziationen mit dem im ersten Moment, im ersten Hören?
Ehrlicherweise gar nicht, deswegen bin ich okay. Sehr gespannt, wie du du bringst mir jetzt was Neues bei.
Ja, also Teamkollege von Tadej Pogacar, einer der Helfer in den letzten Jahren gewesen, aber auch individuell durchaus aufhorchen lassen. Rafał Majka kommt aus Polen, hat zweimal die Bergwertung der Tour de France für sich entschieden und das Ganze in den Jahren 2014 und 2016 ist schon ein bisschen her, hat in den Jahren auch, oder 2015 dann auch drei Etappensiege dort geholt. Natürlich im Anführungszeichen die Polen-Rundfahrt gewonnen und auch Bronze in Rio auf diesem ganz verworrenen Olympiakurs. August 2016 geholt und jetzt eben ja bis zum Schluss bei UAE Team Emirates unterwegs gewesen, unter anderem vor 2 Jahren beim Giro als Pogacar-Helfer unterwegs gewesen und jetzt eben ja sein Karriereende am Wochenende wurde nochmal ordentlich gefeiert und feiern konnte auch sein Teamkollege Tadej Pogacar. Es ist absurd, was der mal wieder gezeigt hat, zum einen bei der Europameisterschaft, nachdem er ja auch in Ruanda schon zu überzeugen wusste, war es bei der Europameisterschaft eine 75-76 Kilometer Solo-Attacke. Natürlich auch hier wieder der Europameistertitel für Tadej Pogacar, für den Slowenen, der danach auch noch die Lombardei-Rundfahrt für sich entscheidet. Das letzte große Monument des Jahres zum 5. Mal in Folge gewonnen. Das ist komplett wahnsinnig. Also das kannst du irgendwann auch keinem mehr erzählen. Dass er vor allem auch diese Solo-Attacken immer setzt und damit durchkommt.
Ja. Eine Vollmaschine. Und vor allem, wo fand die WM statt? In Ruanda war das, glaube ich, in Afrika. Also auch ja durchaus ein tropisches Klima. Dazu werden wir ja gleich auch nochmal an anderer Stelle kommen. Und wie man da noch so alles aus sich herausholt. Ja, Vollmaschine. Sagt man normalerweise nur über Kasim Edebali. Liebe Grüße. Aber Pogacar ist auch eine auf andere Art und Weise sicherlich.
20 Saisonsiege, unter anderem ja das 4. Mal die Tour geholt, WM gewonnen, EM gewonnen, die Lombardei-Tour gewonnen, die Flandern-Rundfahrt, Lüttich-Bastogne-Lüttich, bei den anderen Monumenten, also Mailand-San Remo, Paris-Roubaix, überall auf dem Podest, also das gab's so auch noch nicht. Der GOAT Eddy Merckx hat direkt bei ihm angerufen, Remco Evenepoel ist Zweiter geworden. Das hat dann nicht gereicht, da mal den Slowenen vom Thron zu stürzen. Aber naja, so ist es nun mal im Radsport aktuell. Das an dieser Stelle auch nochmal als Update. Dann kommen wir ganz kurz zum Handball. Da wurden die Zweitrundenspiele im DHB-Pokal gespielt. Unter anderem ist Wetzlar rausgeflogen. Die hatten aber auch eine schwere Partie. Hatten es mit den Füchsen zu tun. Melsungen ist aber noch mit von der Partie. Unter anderem jetzt ja, das prominenteste Duell vielleicht aus unserer Sicht. Füchse gegen Eisenach Anfang November. Die anderen Spiele sind ja vergleichsweise unprominent. BHC gegen Hannover, da war fast die zweite Runde prominenter als das Achtelfinale. David, in der Champions League sieht es gut aus. Berlin und Magdeburg weiter als Gruppenführende vorne dabei. Und in der Handball-Bundesliga weiter sehr, sehr eng. Gummersbach schlägt sich gut, Flensburg ganz vorne mit dabei. Also da ist der Kampf um die Meisterschaft so richtig entbrannt. Die Positionen 1 und 6 trennen nur 2 Punkte. Das ist doch mal ein Meisterschaftskampf, wie wir uns den noch länger wünschen würden.
Ja, auf jeden Fall, wenn man dann aber auch mal schaut, dass es jetzt auch so ein bisschen anfängt, dass es schwierig wird, die Tabelle zu lesen, da alle eine unterschiedliche Anzahl an Spielen schon haben. Also Gummersbach steht jetzt auf Platz 2, was ja schon überragend ist, aber sie haben auch noch eine Partie mehr absolviert, beispielsweise Magdeburg, die jetzt schon 2 Nachholspiele noch haben. Aber insofern ist das wirklich alles eng beieinander. Die Füchse, die jetzt so langsam so ein bisschen ankommen, so ein bisschen das Feld von hinten aufrollen, jetzt deutlich gewonnen haben gegen Minden, die Rhein-Neckar-Löwen und Melsungen, die so ein bisschen abfallen und Flensburg, die jetzt aktuell führen und jetzt am Wochenende, wie gesagt, das wichtige Spiel Nordderby gegen Kiel gewonnen haben mit 36-34. Also insofern ist vor allem die Frage, wie lange wird sich Gummersbach da oben halten können? Die Frage kann man Lemgo, glaube ich, auch stellen, die auf Platz 5 aktuell stehen, jetzt Stuttgart geschlagen haben. Also insofern eigentlich so, wie wir es in jedem Jahr haben, die HBL hochspannend und gerade bis zur Winterpause, ja, kann man ja nicht sagen, aber gerade bis zu Weihnachten, da gibt es noch einige spannende Duelle, auch international.
Ja, genau. Die Champions League geht natürlich weiter. Jetzt am Samstagabend in der Bundesliga die Spiele von den beiden hessischen Teams Wetzlar und Melsungen, beide auswärts. Die MT sogar in Kiel gefragt beim Pokalsieger. Das wird auch keine leichte Aufgabe. Wir sind gespannt, wie es da im Handball weitergeht. Behalten wir natürlich für euch im Blick, ebenso wie andere Bestmarken in Sportarten, auf die wir vielleicht jetzt nicht jede Woche schauen. So auch im Schwimmen. Weltrekord über 50 Meter Schmetterling von Gretchen Walsh, die kennen wir ja schon, hatte diverse Rekorde bereits aufgestellt in den vergangenen Jahren. Jetzt 23,72 Sekunden geschwommen über diese Strecke. Neue Weltbestmarke. Und aus deutscher Sicht gibt es für Anna Elend eine Besonderheit. Denn die hält jetzt alle deutschen Rekorde auf der Lang- und auf der Kurzbahn in der Disziplin Brustschwimmen. Und zwar über die Distanzen 50, 100 und 200 Meter. Also da macht ihr so schnell niemand was vor. Und David, uns macht niemand so schnell was vor, wenn es die Pause geht. Und nach der Pause geht's weiter mit Schwimmen, unter anderem, aber auch mit Laufen und Radfahren. David erzählt uns mal, wie der Ironman der Frauen die Weltmeisterschaft auf Hawaii so los war. Auch da, sag ich mal, klimaähnlich wie in Ruanda. Mehr dazu gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder in Take 2 mit Ironman, Wintersport, Motorsport und Leichtathletik. Also da ist wieder mal alles breit gefächerte mit dabei. Wir starten auf Hawaii, wo Laura Philipp, die Weltmeisterin aus dem vergangenen Jahr, sich ansteckte, ja vielleicht erneut erfolgreich zu sein. Wie ging's aus auf der Insel im Pazifik?
Es hat leider nicht ganz gereicht. Am Ende sprang der Bronzerang heraus. Nach 8 Stunden, 37 Minuten und 28 Sekunden kam sie ins Ziel. Aber trotzdem, was für eine überragende Leistung. Erst recht, wenn man auch mal schaut, wer da alles auch aufgegeben hat aufgrund dieser Bedingungen. Also Lucy Charles Barclay oder Taylor Knipp, die dann vollkommen entkräftet aufgeben mussten. Bei Taylor Knipp war das sogar ganz extrem. Also ich habe die Berichte da gesehen, wie dann die spätere Weltmeisterin Solveig Lofstedt dann an ihr vorbeizog, während sie da vollkommen platt auf dem Boden saß. Wie hart muss das als Sportler, als Sportlerin sein, wenn du die Konkurrenz dann an dir vorbeiziehen siehst da einfach und du kannst da einfach nichts machen. Also Ironman auf Hawaii, also Ironman ist ja sowieso schon absolut krass und dann aber auf Hawaii jedes Jahr unter diesen Bedingungen, also eine Sauna ist da ein Scheiß dagegen, wenn man es mal so sagen kann. auf jeden Fall höchsten Respekt, wie gesagt, Solveig Lofstedt am Ende Weltmeisterin geworden vor Katrina Matthews aus Großbritannien und dann, wie gesagt, Laura Philipp. Schauen wir mal aufs gesamte deutsche Ergebnis. Da gab es nämlich einige, die es auch noch unter die Top 30 geschafft haben. Leonie Konzala auf Platz 9, Laura Janssen 12., Jana Uderstadt 15., Jenny Jendrikschik auf 17 und Julia Scala 24 und so weiter und so fort. Vielleicht einen Satz noch zu Anne Reischmann, die 31. geworden ist und hinterher rauskam oder sie gedroppt hat, dass sie schwanger ist. Ich weiß nicht, im wievielten Monat das jetzt schon war, aber auch das muss man ja erstmal, also schwanger jetzt dann noch an so einem Ironman teilzunehmen und wie gesagt, sie ist auch ins Ziel gekommen. Sie hat, glaube ich, hinterher auch gesagt, dass sie jetzt kein Problem damit gehabt hätte, wenn sie es jetzt nicht geschafft hätte. So. Hm. Aber also man muss ja erst mal Frauen ja schon grundsätzlich Respekt zollen, dass die Kinder auf die Welt bringen. Das ist ja so mit das Krasseste, was man machen kann. Und dann auch noch schwanger einen Ironman zu laufen. Also das ist bei den Bedingungen, das ist wirklich absolut absurd. Ich glaube, ihr wurde dann im Ziel auch ein Babystrampler von einer Konkurrentin gereicht oder so. Also war auch ein sehr witziges Bild. Also unfassbar, was man fähig ist unter diesen Bedingungen und schwanger. Also der Respekt könnte nicht größer sein.
Ja, da auf jeden Fall vollste Zustimmung von meiner Seite und ein Satz noch von mir dazu, denn es sind die norwegischen Wunderwochen im Triathlon. Nachdem wir in Nizza bei den Männern mit Kasper Storms und ich glaube generell auch einem norwegischen Dreifacherfolg ja durchaus ein dickes Ausrufezeichen der Skandinavier hatten, hier mit Lofstedt jetzt eben ja auch die nächste das nächste Überraschungsergebnis aus norwegischer Sicht. Und Laura Philipp hat ihrerseits gesagt, das war auf jeden Fall der für mich persönlich härteste Tag, den ich je hatte. Kann man gut nachvollziehen bei diesen Bedingungen. Danke für das Ironman-Update. Ich springe dann mal ins nicht ganz so tropische, nämlich in den Wintersport. Gebe euch drei Stichpunkte mal mit. Denn in nicht mal zwei Wochen geht es los mit dem alpinen Skiweltcup in Sölden. Ja, das lasst erstmal ein Momentchen wirken. Aber ja, sogar an diesem Herbst, Dienstagmorgen, scheint hier in Marburg mal die Sonne. Also das ist ja fast schon wieder absurd, dass auch das wieder losgeht. Dann noch nicht wieder mit dabei ist Kilde. Wir erinnern uns an die Insta-Post nach seiner schweren Verletzung letztes Jahr in Wengen. Im Januar war das schon, jetzt hat er das Comeback angekündigt für Beaver Creek im November oder Dezember, bin ich mir gerade nicht sicher. Also er wird zurückkommen und hat auch gesagt, ich bin lange nicht fertig, ich habe noch mehrere Jahre vor mir hier im alpinen Skizirkus. Wir sind sehr gespannt, wie er zurückkommt. Der Gesamtweltcup-Sieger von vor ein paar Jahren, also wieder mit an Bord in wenigen Wochen. Und auch die deutschen Meisterschaften in der nordischen Kombination. Ich glaube, kaum eine Sportart liegt uns gerade in Sachen Zukunft so am Herzen wie diese Disziplin. Die deutschen Meisterschaften waren am Wochenende und das auch ja, durchaus stimmungsvoll. Die Loipen waren gut gefüllt. Also das Ganze wurde auf Rollerschienen begangen. Keine Sorge, da liegt noch nirgendwo Kunstschnee rum. Nathalie Armbruster, Julian Schmid, Rützek, David Mach, die sind alle gut drauf. Und auch da freut man sich auf den Saisonstart. In der Formel 1 ist nicht Saisonstart, sondern eher Saisonfinale angesagt. Nachdem George Russell das Wochenende in Singapur mit einem Sieg krönen konnte, geht es hier am Wochenende in Austin, Texas weiter mit der Formel 1. Auch da nochmal dein aktuelles Bauchgefühl. Wie sieht's aus jetzt für die letzten Saisonrennen? Was glaubst du, wer es am Ende macht? Wie viele Wochenenden haben wir da noch übrig? Austin, Mexiko, Sao Paulo, Las Vegas, Katar, Abu Dhabi. 6 Stück noch.
Also wir müssen ja noch dazu sagen, ne, die Konstrukteurs-WM ist ja entschieden. Ne?
Ja.
McLaren hat da gewonnen. War ja nur noch eine Frage der Zeit im Prinzip. Und ansonsten, Max Verstappen ist gerade so ein bisschen im Driver-Seat. Von daher könnte es nochmal spannend werden. Weiß ich nicht so wirklich. Also vielleicht hat McLaren die kleine Pause jetzt auch nochmal geholfen, um jetzt nochmal gestärkt in die letzten Grand Prix zu gehen. So richtig glaube ich noch nicht dran. Sagen wir mal so, wenn Max Verstappen die nächsten 2 Rennen noch gewinnt, dann reden wir nochmal ganz anders drüber. Dann glaube ich vielleicht auch daran, aber bis dahin ist dieser Weg einfach noch so verdammt weit und McLaren muss schon ganz viel verkehrt machen, dass es dann nochmal spannend wird.
Ja. Genau so ist es. Aktueller Punktunterschied zwischen Piastri und Norris sind 22 Punkte. Wir sind gespannt, was sich am Wochenende dann in Austin tut. Dann Eishockey, gucken wir vielleicht in den nächsten Wochen mal wieder ein bisschen detaillierter drauf. In der NFL, hast du da so 2-3 Schlagzeilen aus den letzten Tagen, die noch von Relevanz sind, um mal so ein bisschen weiter auf die Regular Season dann noch zu schauen?
Naja, vor allem, dass es die erste Trainerentlassung gab mit Brian Callahan, Head Coach der Tennessee Titans, die auch bei 1-5 stehen. Genauso wie meine Miami Dolphins, die haben sich ihres Trainers allerdings nicht entledigt. Noch nicht. Müssen wir mal gucken, wie lange das noch so anhält. Ansonsten sind ja jetzt die London Games sind, glaube ich, noch nicht zu Ende gegangen. Eins gibt es nächste Woche noch, dann in Wembley. Aber ansonsten, wir steuern ja jetzt auf das Berlin-Game zu. Und eine Partie wird es ja dann auch noch in Madrid geben. Also da ist man international auch gerade viel unterwegs. Und es ist gerade eigentlich der Beweis, den es eigentlich in jedem Jahr gibt. Jeder kann jeden schlagen. Und selbst in schwierigen Situationen, wenn man mal an dem Spieltag sieht, die Kansas City Chiefs, die in den letzten Wochen nicht gut drauf waren, zum Beispiel Jacksonville verloren haben, die schlagen jetzt wiederum die Detroit Lions im Montagnachtspiel mit 30-17. Also das ist das perfekte Beispiel, dass ja alles möglich ist und Buffalo verliert auch auf einmal 2 Spiele hintereinander. Also insofern, was für eine komplett krasse Liga, wie ausgeglichen das alles ist. Und ja, ich sage es eigentlich immer, wenn ich hier bin, schaut da regelmäßig rein. Es lohnt sich, auch schon jetzt, wo noch keine Playoffs sind. Aber auch in der NFL, muss man ja auch sagen, schon ein Drittel der Regular Season ist jetzt auch schon um, ne? Also es geht schnell.
So schnell kann es gehen. Ja, genau. Und an Benny noch die Nachricht. Ja, du kannst mal wieder zugucken. Und auch, du musst dir keine neue Lieblingsmannschaft suchen, weil die Steelers sind ganz oben in der Tabelle der AFC North. Also, hingeguckt auf jeden Fall, Herr Scherb. So, und dann sind wir natürlich gespannt, wie die International Series weitergeht. Ich habe die Bilder aus Irland zum Beispiel gesehen. Das war auch total cool und sehr, sehr stimmungsvoll. Das lohnt sich auf alle Fälle. Und dann noch ganz kurz zur Leichtathletik. Da ist jetzt schon ein paar Tage her, deswegen nicht in aller Ausführlichkeit, aber ganz herzliche Glückwünsche unter anderem an Nico Kappel, an Markus Rehm, die nach wie vor einfach total tolle Athleten sind und auch bei der Paraleichtathletik WM richtig abgesahnt haben. Vor allem Markus Rehm im Weitsprung, der ist jetzt, glaube ich, seit 14 Jahren da gefühlt ungeschlagen im Weitsprung. Das ist ja wirklich absurd. Also da allerherzlichste Glückwünsche. Und dann müssen wir noch über eine sprechen, die auch in den Leichtathletik-Themen der letzten Wochen immer mal wieder auftauchte. Femke Bohl aus den Niederlanden ist ja über 400 Flach, über 400 Hürden immer wieder diejenige gewesen, die zum Beispiel Staffeln aus den Niederlanden auf Medaillenränge gelaufen hat. Und jetzt denkt sie sich, ja gut, Also das habe ich jetzt alles ganz gut hingekriegt, die letzten Monate und Jahre. Jetzt laufe ich mal 800 Meter. Ja, mal gucken, was sie mit dieser neuen Challenge anstellt. Und generell zur Leichtathletik noch der Hinweis: ab jetzt und noch bis zum 19. Oktober könnt ihr bei World Athletics wieder die Athletinnen und Athleten des Jahres, also sowohl Track and Field, dann wählen. Wer da dieses Jahr für euch überzeugt hat, mal gucken, ob Mondo Duplantis für seine zahlreichen Weltrekorde belohnt wird oder ob dann doch jemand anderes die Nase vorne hat. Darts und Snooker, natürlich auch da, Junioren-WM, Luke Littler, Bo Greaves, all das in diesen Tagen passiert, müssen wir jetzt aber nicht en Detail auseinandernehmen. Stattdessen, David, auch hier, in 2 Wochen ist Sölden und in nicht mal 2 Monaten ist ja, oder in knapp 2 Monaten ist ja dann schon wieder Eli Pelli. Auch das geht ja wieder verdammt schnell.
Ja, das stimmt, der absolute Darts-Wahnsinn, der mich dann vielleicht in der Zeit dann doch auch ein bisschen erreicht. Schauen wir mal, wie es in diesem Jahr wird. Aber ja, die sportlichen Großereignisse, die werden immer mehr. Und gerade jetzt dann im nächsten Jahr auch, du wirst ja bei den Olympischen Winterspielen mit Benny dabei sein. Also das ist jetzt alles.
Ja, ich hoffe, dass wir von unserer Hütte da runterkommen, wenn es schneit. Aber das ist der Plan, ja.
Ansonsten nehmt ein paar Schaufeln mit, dass ihr euch freigraben könnt im Zweifel.
Ja, oh Gott, das wird schlimm.
Aber insofern, ja, wird da, glaube ich, alles vorbereitet. Ich weiß gar nicht, ich hatte jetzt irgendwo mal gelesen, dass man überlegt, dass es jetzt, dass man die WM dann in den nächsten Jahren dann auch mal woanders machen möchte, außerhalb des Eli Pellis. Ich weiß gar nicht mehr, wie aktuell das war.
Ja.
Ich hatte das jetzt nur mal
Benny
so.
Auch mal. Haben wir ja auch mal drüber diskutiert, ja. Ich weiß auch nicht, wie aktuell das ist, stecke ich zu wenig drin, aber können wir auf jeden Fall mal in Erfahrung bringen. Und spätestens zu unserer Darts-WM-Vorschau, die es hoffentlich wieder geben wird, sind wir da auf jeden Fall thematisch mal am Start. Das wäre mein Vorschlag. Und mein Vorschlag wäre jetzt, kurz einmal durchatmen und dann sprechen wir über das, was die Truppe von Julian Nagelsmann in den letzten Tagen so fabriziert hat, was in der Frauenfußball-Bundesliga so los ist und wie es jetzt eigentlich in der Bundesliga so weitergeht. Und natürlich auch bei Davids neuer Liebe, dem MSV. Mhm. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußball. Wir sprechen über die ersten 3 Länderspiele seit langem, die Deutschland in Folge mal wieder gewinnen konnte. Nordirland in Köln war ja bereits klar. Dann gab es am Freitag das erste Länderspieltor unter anderem von David Raum und einen 4:0 Erfolg über Luxemburg. Und gestern Abend dann im Windsor Park zu Belfast eine ganz knappe, ein ganz knapper 0:1 Erfolg aus Sicht der Nordiren oder ein deutscher Erfolg, ein Kampfsieg, ein Sieg des Willens und kein schönes Fußballspiel, David. Ich habe nicht so viele Tore zu kommentieren gehabt.
Ja, kannst ja gleich nochmal erzählen, was der für Flashscore unterwegs, vielleicht ein Wort noch zur Stimmung, da wirst du mir ja zustimmen, was das für eine Stimmung in diesem Windsor Park war in Belfast, das war ja wirklich Wahnsinn, da dachte ich mir, ja. Aha, Stadion-Bucketlist direkt mal gefüllt, irgendwann Windsor Park unbedingt mal mitnehmen beim Nordirland-Spiel. Ja, ansonsten, ja, war es ein eher schwieriges Spiel, gerade hinten raus, ich glaube, 2. Halbzeit Nordirland, 8:3 Torschüsse hatte ich, glaube ich, gesehen oder 9:3 sogar. Also ja, ich meine, letztendlich kann man der Mannschaft Vorwurf machen, wenn du 1:0 führst, dass du dich dann erstmal defensiver ein bisschen einstellst. Ich glaube, das kann man niemandem übel nehmen, ist vollkommen normal. Aber ja, war natürlich dann jetzt hinten raus betrachtet trotzdem so ein bisschen, dass man nicht so mit einem guten Gefühl jetzt hier rausgeht. Weil ja, war der Sieg am Ende glücklich. Man kann positiv sagen, man hat diesem Orkan da standgehalten. Das war ja auch nicht immer so in der Vergangenheit. Insofern, die beiden Spiele gewonnen, die Pflichtaufgaben erfüllt. Aber ja, es war jetzt bei weitem nicht so, dass man sagt, man hätte jetzt das, was man die Wochen zuvor getrieben hat, hätte man jetzt alles so wieder ins Positive umgedreht.
Ja, absolut. Also es war viel hinten rumgeschiebe und man kam einfach vorne nicht durch dieses nordirische Bollwerk, das sie da aufgezogen haben. Und die haben sich ja befreit erstmal durch ein Abseitstor, wo so ein bisschen mental Klick gemacht hat, wo sie sich ein bisschen mehr getraut haben, nach vorne zu arbeiten. Das ist auch gut gegangen, weil die deutschen Konter eben oft ins Leere gegangen sind. Adeyemi haut kurz zu Beginn des zweiten Durchgangs den Ball nur ganz knapp links neben das nordirische Tor. Also Deutschland hätte auch durchaus hier 2-3 Tore machen können, aber insgesamt sind die Großchancen dann doch eher auf Seiten der Nordiren gewesen. Wenn da der ein oder andere Distanzschuss im Winkel einschlägt, da kannst du als Olli Baumann jetzt auch nicht so viel machen. Also, da ist noch ein bisschen was zu tun. Aus Sicht der deutschen Nationalmannschaft, ja, wie ist es mir ergangen? Viele Geschichten vorbereitet und trotz der Tatsache, dass dann Tara und Schlotti das Ding hinten rumschieben, ja, er heißt Nico und nicht Kevin, das ist mir absolut nicht nur einmal passiert, konnte man da nicht irgendwie groß Geschichten erzählen. Aber es war eine coole Erfahrung und es geht schon nächste Woche weiter mit dem Conference League-Spiel der Mainzer, glaube ich, das ist mein nächster Einsatz. Neben der Bundesliga-Konferenz natürlich, also hört da gerne mal rein. Und ja, ansonsten müssen wir natürlich über diese WM-Qualifikation mal sprechen, David. Also Deutschland mit Slowakei punktgleich, beide 9 Punkte, Deutschland das bessere Torverhältnis. Insgesamt sehr, sehr spannende Gruppenkonstellation. Es gibt ein Entscheidungsspiel in Gruppe B zwischen Schweiz und Kosovo, wer den Sprung als Gruppenerster schafft. Dänemark und Schottland sind punktgleich, die Ukraine hat gegen die Frankreich den Kürzeren gezogen, Spanien 3 Punkte vor der Türkei und Georgien, das erinnert einen fast ja an diese EM-Gruppe vom letzten Jahr. Portugal hat gute Chancen, die Niederlande schlägt sich besser als Polen aktuell, Österreich, Marko Arnautovic knackt Rekord um Rekord. Norwegen mit einem überragenden Erling Haaland, der hat glaube ich jetzt in 6 Quali-Spielen 12 Tore geschossen, wenn ich mich nicht irre. 6 Punkte vor Italien. Das wird in Sachen WM auf jeden Fall nochmal ein Blick wert sein. Und spannend finde ich noch Gruppe J, wo Belgien gerade erst Nordmazedonien überholt hat, die tatsächlich hier auch das Land vom Balkan auch Chancen haben auf den WM-Einzug. Ähnlich wie auch die Färöer-Inseln in Gruppe J nur 4 Punkte hinter Kroatien sind auf Platz 3. Also das ist schon mal aus deutscher Sicht so einiges zu beachten.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn es jetzt nicht die Mannschaften sind, die ganz oben stehen, aber dann potenziell die Teams, die dann ja noch Playoffs spielen könnten, ne? Tun ja alle Zweitplatzierten. Also wer da mit dabei ist, das ist ja, oder dabei sein könnte, ne? Wir haben ja noch 2 Spieltage. Aber das ist schon eine krasse Sache. Oder zum Beispiel die Schweden, die in ihrer Gruppe, die zugegeben keine einfache Gruppe haben, aber einfach auf dem letzten Platz, glaube ich, sind mit einem Punkt. Wenn du auch mal guckst, wer da rumläuft, da fragst du dich schon, wie das eigentlich geht. Aber ja, das ist, vielleicht hilft da auch die Nation, oder hat die Nations League so ein bisschen geholfen, das ist vielleicht mal so ein kleiner Hot Take, die Qualifikation an sich ein bisschen attraktiver zu machen, weil wir uns ja in den letzten Jahren immer erinnern können, ja, es gab mal den ein oder anderen Ausreißer, aber in der Regel so richtig spannend ist es meistens nicht geworden.
Weil die großen Nationen auch einfach später einsteigen und dann deutlich mehr Druck haben und bei den kleinen, die sich vielleicht mit Serien dann größere Chancen erarbeiten können. Durchaus nachvollziehbar.
Ich glaube aber auch, dass halt auch die Nations League dabei hilft, dadurch, dass du auch mehr Länderspiele hast und die meisten Nationen.
Wertige dann, Länderspiele vor allem.
Ja, eben. Und ich glaube, das steigert auch die Qualität der, ich sag mal, in Anführungszeichen kleineren Nationen, dass die vielleicht da auch, wie gesagt, da ihren Rahmen haben, wo die eher unter sich spielen.
Ja.
Und dann aber, wie gesagt, dann so eine Quali-Sachen haben oder wenn sie in der Nations League dann aufsteigen, dann da auch die Möglichkeiten haben, dann das, was sie bisher erreicht haben, dort anzuwenden. Und wie gesagt, Färöer-Inseln ist da das beste Beispiel, wie gut das funktioniert. Also die Färöer-Inseln.
Schlagen so zu Hause Tschechien.
Ja,
es ist absurd. Genau so ist es. Ja, das wird auf jeden Fall nochmal lustiger November dann in der letzten Länderspielpause des Jahres. Aber auch international ist ja einiges los. Und da ist natürlich eine der großen Schlagzeilen der letzten Tage, dass die Kapverden die WM-Qualifikation klargemacht haben. Ist ja auch völlig absurd. Wir gucken mal kurz, ich überfliege mal die Tabelle. In Südamerika ist Argentinien recht weit vorne, Brasilien aber in Anführungszeichen nur auf Platz 5. Da sind gerade 4 Mannschaften punktgleich. Also auch das ist wirklich ein Abenteuer. Und dann ist es natürlich wirklich ganz, ganz besonders, dass die Kapverdischen Inseln in Gruppe D der Afrika-Quali 4 Punkte vor Kamerun stehen. Und damit sich gestern Abend mit dem 13-0-Erfolg über Eswatini die WM-Quali gesichert haben.
Ja, absolut. Und wir sprechen ja auch viel drüber, WM wird immer größer und so weiter. Man muss halt auf der anderen Seite positiv sehen, dass halt, ja, ob diese Mannschaften so eine Chance hätten, wenn die WM jetzt weiterhin so geblieben wäre, wie sie war, dann wahrscheinlich eher nicht. Aber ja, sowas ist doch auch cool. Ich freue mich schon. Kap Verde gegen Färöer Inseln in Gruppe D, irgendwo in Arizona oder so. Nee, ich glaube, ist Arizona dabei.
Für 650.000 Ticket-Euro.
Ja, oder am besten so Färöer Inseln gegen Kap Verde im SoFi Stadium in Los Angeles. Das
was. Ja. Benin steht vor Südafrika. Also auch da aufgepasst. Das wird durchaus interessant, was da noch passiert. Vielleicht nochmal Blick nach Nord- und Mittelamerika, da sieht es ja auch weiter ganz gut aus, wobei die tatsächlich noch ein bisschen zu spielen haben. Zum Beispiel Suriname, fand ich noch ganz interessant, dass die punktgleich mit Panama ja noch die besten Gelegenheiten haben. Curaçao ist vor Jamaika, das kannst du auch keinem erklären. Honduras und Costa Rica haben die Nase vorn im Vergleich zu Haiti und Nicaragua. Also klickt euch mal durch, die internationalen WM-Gruppen, das ist durchaus mal einen Blick wert. So, genug WM-Quali, wir blicken wieder zurück auf die Vereinssportsparte im Fußball und da blicken wir mal auf die Frauenfußball-Bundesliga. Die Bayern haben ihre Champions-League-Trauma etwas wieder gut gemacht und mit einem 3:1 Auswärtserfolg in Wolfsburg die Tabellenspitze zurückerlangt. Im Nordduell schlägt Werder Bremen den HSV mit 2:0, also auch die Frauenbundesliga. War mal wieder ein Blick wert, wenn die Herren nicht gespielt haben. Die Frankfurter Eintracht verliert 2:3 gegen Freiburg, der SCF jetzt auf Platz 3, die SGE nur auf Platz 7.
Ja, also was ich immer besonders finde, ich muss mich ehrlicherweise noch dran gewöhnen, dass die Google Pixel Frauenbundesliga ja jetzt mehr Mannschaften hat. Das vergesse ich ja immer,
ja.
Immer so ein bisschen. Aber ansonsten, wir haben noch einen durchaus trotzdem spannenden Meisterschaftskampf, auch wenn sich die Bayern da jetzt natürlich mit 3 Punkten vor ein bisschen abgesetzt haben. Ansonsten hoffe ich vor allem, dass der Abstand nach unten nicht allzu groß wird. Jena und SGSS sind schon 4 Punkte hinter dem HSV. 4 Punkte sind jetzt erstmal noch nicht viel, ne? Aber wäre natürlich schon schön, wenn wir das ein bisschen spannender hätten. Ansonsten überraschend gut, wie sich Union schlägt auf Platz 8. Also sind relativ solide unterwegs. Und ja, ansonsten haben wir dann, glaube ich, jetzt am Donnerstag geht es dann wieder los mit Köln gegen Leverkusen. Achso, das ist ja, glaube ich, dieses Nachholspiel.
Nachholspiel.
Wo zwischendurch mal die Lichter ausgegangen sind.
Und ja, es stand schon 1:0 und sie müssen jetzt aber beim Spielstand von 0:0 wieder weitermachen. Ja, ist halt so.
Das ist bitter.
Ja, das ist ziemlich blöd. Genau, Champions League geht auch wieder weiter. Ich hatte das ja angerissen. Die Bayern waren geschockt nach einer 1:7 Niederlage in Barcelona. Der VfL hat es besser gemacht gegen PSG. Und dann gibt es natürlich auch diese Woche genug Programm bei Disney Plus. Mittwoch die Wolfinnen zu Gast in Vålerenga in Norwegen. Und der FC Bayern bekommt es am Donnerstag zu Hause mit Juve zu tun. Da auch gerne mal hingeguckt. Und dann ist die große Frage, geht natürlich auch bei den Herren wieder weiter. International müssen wir jetzt keinen Blick drauf werfen. Für David ist die Frage, geht es denn am Sonntag in die bayerische Landeshauptstadt? Mit Corona wahrscheinlich schwierig.
Ich hätte jetzt am Wochenende ohnehin frei gehabt, aber insofern sowohl aus frei als jetzt auch aus Corona-Gründen auf gar keinen Fall. bin sehr gespannt, werde dann wahrscheinlich von zu Hause ganz entspannt mir das angucken. Heute ist auch noch Niederrhein-Pokal gegen den KFC Uerdingen, also gab es ja auch in der Vergangenheit spannende Spiele. Insofern, nee, das Spiel ist morgen, heute ist ja Dienstag. Ansonsten, ja, dritte Liga ist alles drin bei 1860, natürlich ganz besonders spannend jetzt mit der Trainer-Thematik da. Mit Markus Kauczynski, der da neuer Head Coach ist. Also insofern, und Platz 13, das ist natürlich meilenweit davon entfernt, wo sie hinwollen.
Ja.
Ansonsten, die dritte Liga, absolut attraktiv, spannend. Der MSV möchte einfach nicht verlieren. Ja, sie haben jetzt in den letzten Spielen ein paar Punkte verloren. Saarbrücken 0-0, Hansa Rostock 2-2. Aber nochmal, das sind alles Spiele, also wo da auch die Verantwortlichen, gerade nach dem Hansa-Rostock-Spiel, wo die gesagt haben, es ist eigentlich unfassbar, dass wir hier heute stehen und uns so über dieses 2-2 ärgern, was wir vor der Saison unterschrieben hätten. Siehst du auch, wie der Anspruch gestiegen ist, ne? Dass man so gut spielt und dass man eigentlich sagt, boah, wir waren hier das klar bessere Team und wir ärgern uns hier über einen Punkt, den wir auch bei so einer Kulisse hier heute mitnehmen. Also das ist schon sehr besonders, aber auch nach wie vor, sie halten auch weiterhin solide den Abstand. Ne? 4 Punkte Vorsprung, Energie Cottbus auf Platz 2 und Osnabrück auf Platz 3 mit 19 Punkten, punktgleich mit Saarbrücken. Also insofern eine sehr schöne, spannende Kiste. Wenn du auch auf den Abstiegskampf guckst, Regensburg, Havelse, Schweinfurt, gut, okay, gerade auf Schweinfurt ist schon einiges an Punkteabstand, aber
ich habe jetzt schon Angst vor der Zuschauerzahl am Samstagnachmittag in Groß-Asbach in Schweinfurt zum VfB 2 kommt.
Ja, aber ansonsten auch die Mannschaften, die da vorstehen, also auch der Abstiegskampf brutal spannend. Aachen aktuell auf diesem 17. Platz, davor noch Aue, Rostock, Ingolstadt und 1860. Also das ist
alles große Teams.
Ja, und ich glaube auch, wo sich viele eher ganz woanders gesehen haben vor der Saison.
Inklusive Zweitliga-Absteiger Ulm, die auf Platz 12 rangieren und der andere Absteiger auf Rang 18. Also das ist schon wirklich ganz besonders. Übrigens, Duisburg gegen Uerdingen vor, jetzt lass mich nicht lügen, 30,5 Jahren war das noch ein Bundesligaspiel. Damals 2-0 für den MSV. 17. Februar 95. Wahnsinn. Ja, so schnell kann es gehen. Die zweite Liga geht natürlich auch wieder los. Am Freitagabend Düsseldorf gegen Braunschweig und dann ein Spiel, was wie Oberhaus klingt, aber zweite Fußball-Bundesliga ist, habe ich gestern Abend auch schon gesagt. Hannover gegen Schalke, Platz 2 gegen Platz 5. Topspiel am Freitagabend. Am Samstag gibt es dann das Ost-Westfalen-Duell zwischen Paderborn und Bielefeld. So langsam darf die Arminia dann auch mal wieder die Kurve kriegen, wenn es nach mir geht. Topspiel Bochum gegen Hertha und Sonntag unter anderem noch Klose zu Hause gegen Kiel. Und Darmstadt gegen Magdeburg. Und da ist die Frage, ob die Lilien natürlich gegen einen FCM, der auch im Umbruch ist, nochmal weiter oben dranbleiben kann und vor allem an die parallel spielenden Elversberger irgendwie Schritt halten kann, die zu Hause gegen Fürth spielen. Ja, das ist sehr, sehr gespannt. Und bei Magdeburg gibt es jetzt einen Interimstrainer, Pascal Ibold. Gucken, wie lange der da auf dem Stuhl sitzen bleiben darf. Hast du was zur zweiten Liga?
Ja, gespannt wird's, wie Uwe Rösler sich schlägt beim VfL Bochum. Da ja auch eine neue Trainerpersonalie. Ja. Dachte ich mir eher so, boah, weiß ich jetzt ehrlicherweise nicht, was ich jetzt so davon halten soll. Aber gut, okay, wir werden es, wie gesagt, Samstagabend direkt sehen. Samstagabendspiel gegen Hertha, die so ein bisschen jetzt ja im Aufwind sind. Sehr, sehr live spannende Auseinandersetzung.
RTL. So, und dann freue ich mich nicht auf meine Tickerschicht am Freitagabend. Letztes Jahr hatte ich mal, was war das denn? Augsburg gegen Leipzig. Ein ganz mageres 0-0 auf dem Freitagabend. Diese Woche wird es Union gegen Gladbach. Ich glaube auch kein sehr schönes Spiel, aber naja, gut, man nimmt es halt mit. Ich schaue mir das an. Das ist Position 13 gegen Position 17. Also es geht weiter mit den Kellerduellen. Am Samstag in der Konferenz darf ich mir dann anschauen Mainz gegen Leverkusen, außerdem Leipzig, Hamburg, Wolfsburg, Stuttgart, Heidenheim, Bremen und Köln gegen Augsburg. Lukas Sturms freut sich auf das Römer-Duell. Und am Samstagabend, David, deine Vorschau auf den so-called deutschen Klassiker Bayern gegen Dortmund.
Ja, ein geiles Spiel wird das, glaube ich, Erster gegen Zweiter. Wäre natürlich wichtig für den BVB, wenn man wirklich auf die Meisterschaft schielt, dass man das Spiel jetzt nicht verliert, weil sonst würde der Abstand schon beträchtlich sein. Also es sind aktuell ja 4 Punkte.
Ja.
Aber ansonsten, ich glaube, ja, man sagt ja immer so schön, der deutsche Klassiker, zumindest von der Tabellenkonstellation stimmt's jetzt in diesem Moment. Und boah, ich weiß es ehrlicherweise gar nicht. Also
3-2 Bayern.
Meinst du? 3-2, ja, ja. 3-2, okay. Ja, also könnte durchaus sein. Ich muss mir meinen Tipp noch so ein bisschen überlegen. Es könnte wieder mal auch wieder eine klare Kiste zu Hause sein. Ich glaube es ehrlicherweise nicht, weil da wirkt der BVB doch sehr gefestigt. Und wir haben ja schon Nico Schlotterbeck angesprochen. Natürlich ganz wichtig, dass der jetzt da auch wieder mit dabei ist. Aber es wird auf jeden Fall ein schönes Spiel. Also wenn du sagst, oh, Freitagsspiel, Union, Gladbach, ich glaube, man kann mit großer Sicherheit sagen, dass das Spiel am Samstagabend da attraktiver wird. Hoffe ich mal. Wäre jetzt peinlich, wenn es nicht so wäre.
Das glaube ich aber auch. Am Sonntag gibt es dann noch eine Partie, die wir vom letzten Spieltag der vergangenen Saison kennen, als die Frankfurter Eintracht sich in Freiburg noch den Champions-League-Platz irgendwie ergaunert hat. Jetzt gibt es wieder das Duell im Breisgau und auch bei der SGE muss man ja irgendwie gucken, wie das jetzt mit den Defensivsorgen ja vielleicht mal ein bisschen besser wird. Die letzten Spiele ja durchaus torreich auf beiden Seiten gewesen. Mal gucken, wie es gegen Freiburg läuft, die ja dann auch wieder beide Mannschaften ja sich vorbereiten auf eine Europapokalwoche, die dann ja nächste Woche wieder ansteht. Und zum Abschluss gibt es noch St. Pauli gegen Hoffenheim. Ja, Nachbarschaftsduell, 10. gegen 11. Damit werden wir, glaube ich, durch mit unseren Themen für heute. Hast du noch was? Haben wir was vergessen, was diese Woche ansteht?
Nö, glaube ich nicht. Ihr wisst ja, schaut fleißig weiter Disney Plus und alle anderen Kanäle, die es so gibt, und hat großen Spaß gemacht, wieder dabei gewesen zu sein. Heute mal sind wir wirklich mal deutlich unter der Stundenmarke geblieben.
Vielen Dank.
Ist auch nicht so schlecht, aber die nächsten Wochen, wenn jetzt auch alles wieder losgeht, ihr könnt euch darauf einstellen, dass es in den nächsten Wochen, Monaten wieder etwas länger werden wird. Gerade dann auch mit dem Wintersport und so weiter.
Ja, davon ist auszugehen, auf jeden Fall. Ja dann, vielen Dank. Weiterhin gute Besserung und
danke.
Wir hören uns. Ciao, ciao.
Tschüssi.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.